Herzlich willkommen zu CT Uplink VR. Heute mit dem optimalen Heimserver, mal wieder mit VR-Keno. Und wir gucken uns mal WhatsApp an, ob das jetzt wirklich sicherer geworden ist. Bis gleich.
Wann dürfen wir die abziehen?
CT Uplink. Hi, herzlich willkommen im Keller. Noch nicht in VR dieses Mal, aber vielleicht das nächste Mal. CT Uplink mal wieder. Mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir sind heute da
Christoph Findeck,
Fabian Scherschel,
Jan-Kino Janssen.
Sehr gut. Und wir wollen gleich mit dem aktuellsten Thema anfangen, nämlich mit WhatsApp. Was ist passiert, Fabi?
WhatsApp hat jetzt gesagt, also die haben ja schon vor ungefähr einem, über einem Jahr, anderthalb Jahren gesagt, dass sie verschlüsseln. End-to-End verschlüsseln, total sicher. Aber allerdings nur zwischen Android-Geräten. Was halt natürlich ein bisschen blöd war, weil du ja nicht weißt, ob dein Gegenüber, den du vielleicht nicht kennst, hat der ein iPhone. Weiß ich nicht, dann sind die Sachen halt nicht verschlüsselt. Und jetzt haben sie gesagt, wir verschlüsseln jetzt überall.
Und, machen sie es?
Sie machen es, soweit. Ich bin gerade fertig geworden.
Mit also, du hast mir vorhin erzählt, du hast 4 Stunden geschlafen.
Wie ja, ich hab irgendwie 3 Tage lang geflucht, weil ich versucht habe, also wir hatten beim letzten Mal, haben wir das halt versucht zu beweisen, dass sie nicht immer verschlüsseln und haben das dargelegt und haben uns so ein Setup gebaut mit so einer Python-Bibliothek, wo du halt WhatsApp-Nachrichten verschicken kannst. Da kannst du halt im Gegensatz zu einem Handy genau auslesen, was das Protokoll macht. Aha. Der sagt dir halt ganz genau, was da passiert im Hintergrund. Und dann haben wir halt gesehen, wann verschlüsselt wird und wann nicht. Und das habe ich jetzt nochmal gemacht und es ging erstmal nicht.
Ist das eine offene API? Also ist das sozusagen von WhatsApp gewollt, dass erlaubt, dass man sich selber ein Programm schreibt? Was,
nee, okay. Nein, in den AGBs steht bestimmt gewollt, relativ direkt
drin. Naja, so Telegram oder so hat, so, oder es ja, gibt ja, die haben ja offene APIs, dass du dir selber irgendwie, keine Ahnung.
Facebook ist sonst nicht.
Ja, wobei Facebook. Nee, auch schon vor Facebook. Also im WhatsApp in den AGBs steht relativ direkt drin, dass du das nicht sollst.
Okay.
Aber diese Verschlüsselung, die benutzen, basiert auf Signal. Das ist ein Open Source Messenger, der benutzt das gleiche Protokoll. Also das ist Open Source und die hatten vorher sowieso schon irgendwie, also der Typ, der diese Library gebaut hat, hat glaube ich einen S40-Client damit gebaut oder so für WhatsApp oder Mimo-Client, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er das halt so reverse-engineert, das Protokoll. Und die Verschlüsselung ist ja sowieso Open Source, also konnten sie die da einfach reinklemmen.
Das heißt, man kann da reingucken und kontrollieren auch, wie das abläuft.
Genau, wir haben uns nicht angeguckt, ob diese Verschlüsselung wirklich funktioniert. Da vertrauen wir jetzt mal drauf, weil der Typ, der die geschrieben hat, halt mit WhatsApp zusammengearbeitet hat.
Okay.
Das sieht alles so, also alles, was wir sehen können, sagt uns, dass die verschlüsseln, so wie sie sollen. Mhm. Wir haben jetzt halt nur geguckt, verschlüsselt das jetzt immer? Also auch zu iPhones und wie funktioniert das überhaupt?
Also davor war es ja so, unter Android-Geräten ging es meistens, ne?
Eigentlich immer, ja.
Und aber sobald ein iPhone mit reinkam oder ein Windows Mobile-Gerät, war es auf gar keinen Fall verschlüsselt.
Genau, weil die, die iPhones das nicht, also die anderen Programme das nicht
konnten. Und ich konnte es aber auch nicht sehen, ne?
Genau, also der hat ja gar nichts angezeigt. Der hat ja überhaupt nicht angezeigt, ob der verschlüsselt. Der hat dir keine Key, du konntest keine Keys vergleichen, du hast keine Nachricht gehabt, ist das jetzt verschlüsselt?
Also nur drauf gehofft.
Genau, und mit dem, und die hätten es natürlich, weil sie es für, wenn du zu einem iPhone schreibst, abstellen. Im Protokoll ja quasi abstellen, hätten sie es halt jederzeit abstellen können. Hm. Jetzt ist es so, jetzt zeigt er dir an, wenn du jetzt mit Leuten redest und die haben eine aktuelle WhatsApp-Version, kommt so eine Meldung, alles in diesem Chat ist jetzt verschlüsselt.
Okay.
Und du kannst auch auf den auf die Kontaktinformationen klicken und dir dann den Key für den Chat anzeigen. Das funktioniert so ähnlich wie bei Threema. Du kannst irgendwie da so einen QR-Code einscannen und dann sagt er dir halt, ob, also ob, wenn ich jetzt zu dir gehe, ob ich wirklich mit dir geredet habe. Also ob der Typ, mit dem ich die ganze Zeit bei WhatsApp rede, wirklich deinen Schlüssel hat.
Also es ist wie bei Threema, dass man quasi demjenigen einmal begegnen muss, das Gerät scannt und
nee, das dann musst du nicht, sondern das kannst du.
Das
also
kannst,
bei WhatsApp kannst du halt überprüfen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Aber um sicher zu gehen, muss ich.
Genau.
Ja.
Also wenn dich das wirklich interessiert, da steht auch irgendwie so eine 50 Zeichen, glaube ich, Zahlenkolonne, die kannst du auch vorlesen, wenn du das willst, über das Telefon. aber die haben, WhatsApp hat das so entwickelt, das hat Moxie damals auch bei Signal schon gesagt, also der Krypto, die Krypto-Ikone da, der da das gemacht hat, dass die wollen, dass eigentlich jeder verschlüsselt, auch unsere Eltern, ohne dass sie dafür irgendwas machen müssen. Die müssen gar nicht sehen, dass das verschlüsselt, weil die interessieren sich dafür sowieso nicht. Hm. Aber wenn du gucken willst, haben sie halt eine Möglichkeit, um nachzugucken. Das war bei Signal schon immer so, ist jetzt bei WhatsApp auch so.
Okay. Was ist jetzt bei euren Untersuchungen rausgekommen?
Soweit wir sehen konnten, also wie gesagt, wir haben uns die Verschlüsselung nicht angeguckt. Wir haben aber alles, was ich sehen konnte, ist, dass das immer verschlüsselt, wenn es soll. Also es funktioniert so, wenn du dich jetzt mit einem neuen Konto bei WhatsApp anmeldest, dann macht dein Client diese Keys, die der braucht, und lädt bestimmte Keys auf den Server hoch. Mhm. Das hört sich jetzt irgendwie gefährlich an, die haben meine Keys, aber das ist nur um, wenn ich jetzt Keno schreiben will und Keno ist nicht online. Normalerweise muss ich ja bei so einer verschlüsselten Verbindung erstmal aushandeln, dass wir uns unsere Schlüssel gegenseitig geben. Mhm. Und du lädst halt einen auf den Server, dann kann ich den schon mal haben, wenn du nicht, also das ist so ein Public Key, ne? Wenn du nicht online bist. So. Das macht der ganz am Anfang. Und wir haben beobachtet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Python-Client da eine Klartext-Nachricht kriege, dann schreibt mein Client an diesen Kontakt immer im Klartext zurück. Sobald er das erste Mal eine verschlüsselte Nachricht kriegt, holt er sich den Public Key vom Server von dem und ab dann wird nur noch verschlüsselt kommuniziert. Wenn ich dann in diesem Kontakt versuche, eine Klartext-Nachricht zu schicken, lässt er das schon beim Versenden fallen. Also der sagt dann, diese Nachricht Klartext machen wir nicht.
Habt ihr mal versucht, ist jetzt nur so eine blöde Idee, aber habt ihr mal versucht, eine neue WhatsApp-Version zu benutzen, das auszuhandeln, was du gerade erzählt hast, und dann downzugraden auf eine alte WhatsApp-Version?
Hab ich probiert. Sobald, also was der macht ist, der hat so eine Datenbank, bei YoSub kannst du es sehen, diese Datenbank, da kannst du reingucken, da schreibt er die Keys rein. Wenn ich jetzt mit dir verschlüsselt kommuniziere, dann schreibt er für dich da so ein Key rein. Wenn ich dem dann irgendwie versuche, unter deinem Namen eine Klartext-Nachricht zu schicken, dann sagt er halt, nee, hier steht ein Key, das heißt, wir kommunizieren nur verschlüsselt und lässt diese Nachrichten komplett fallen. Die werden auch gar nicht angezeigt. Mhm. Was wir dann auch probiert haben.
Aber merke ich das als Sender, dass die jetzt sozusagen im Nirvana verschwinden?
Nein, aber das ist natürlich auch ein Fall mit WhatsApp, kannst du das gar nicht. Also du könntest halt jetzt. Du könntest eine neue Version von WhatsApp installieren, dann mit jemandem reden, verschlüsselt, dann löscht du die Version und holst dir eine alte WhatsApp-Version, irgendwie mit Sideloading, so habe ich das halt gemacht, lädst die auf das Handy und dann könntest du in diese Probleme reinlaufen, aber das wird in der wirklichen Welt halt nicht passieren eigentlich. Okay, was ich auch noch ausprobiert habe, ist, was passiert, wenn man diese Keys löscht. Also bei diesem Python-Ding kann ich die einfach von der Platte hauen. Bei WhatsApp ist es, wenn du das neu installierst, ohne dass du wirst ja über die Telefonnummer identifiziert, das heißt, du kriegst deinen gleichen Account wieder. Aber wenn du den nicht backups, dann musst du halt neue Keys machen, weil die weg sind. Die werden nur auf deinem Handy gespeichert. Und dann kriegt der andere halt eine Meldung, diese Keys, die nennen das irgendwie Sicherheitsnummer, ich weiß nicht, warum sie es nicht Schlüssel nennen, die hat sich geändert. Diese Meldung muss man aber anstellen. Also man muss bei WhatsApp in die Einstellung gehen, unter Sicherheit sagen, ich möchte Sicherheitsmeldung kriegen. Dann kriege ich halt, mein Kollege Ronald, mit dem ich das probiert habe, wir haben, seit ich mein Handy neu installiert habe, haben wir nicht mehr über WhatsApp geredet. Und dann habe ich ihn halt zum Test angeschrieben und dann hat er halt gesagt, Keys haben sich geändert, weil ich halt mein Handy neu installiert habe.
Aber sonst im Normalfall ändert er die Keys nicht, also irgendwie nach einer bestimmten Zeit oder so.
Also das ist jetzt, wie dieses Protokoll funktioniert, ist relativ kompliziert. Das ist dieser eine Key, den du vergleichst. Also das ist jetzt, sag ich mal, dein Public Key. Der wird aber nicht zum Verschlüsseln von Nachrichten verwendet, sondern daraus erzeugt er für jede Nachricht einen neuen Key. Das ist dieses Forward Secrecy. Das sorgt dafür, dass wenn
er entschlüsselt wird, dass man dann nicht auf einmal alle alten Messages
kriegt, kriegt der immer nur diese eine Nachricht für diesen einen Key.
Okay. Aber woher, das ist meine ganz große Frage, sorry, dass ich da jetzt mal so rein, aber das frage ich mich schon die ganze Zeit. Woher weiß ich denn, dass WhatsApp nicht meinen Key hat, beziehungsweise die haben ja auch den Algorithmus und weiß ich, dass WhatsApp das nicht mitlesen kann?
Das wäre ja generell die Frage. Genau. Das ist ja auch die größere Sorge der meisten Nutzer.
Also das weißt du nicht, weil WhatsApp ist ja nicht Open Source. Die können dir also einen Client unterschieben, der auf einem Seitenkanal deinen Key auf ihren Server lädt. Das wäre theoretisch möglich. Wenn du wirklich sicher sein willst, benutze Signal. Die benutzen gleich Verschlüsselung. Leider kannst du mit Signal nicht mit WhatsApp Konten reden, noch nicht, vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht. Die haben das Open Source, und die haben sozusagen, die haben so Builds, die kannst, also verifiable Builds heißt das. Mhm. Wenn dich das wirklich interessiert, kannst du dir einen Docker-Container aufsetzen mit einer Android-Umgebung, dann den Source-Code selber kompilieren und den dann mit der APK auf deinem Handy vergleichen. Das musst du aber bei jedem Update jedes Mal machen.
Ja, klar,
und dann weißt du.
Ich mach dir das nicht, so. Ich kompiliere mir jedes Android-Programm selbst.
Meine Mutter hat das genauso gemacht.
Also man braucht ein gewisses Vertrauen in den Dienstbetreiber. Mhm. Aber nach allem, was wir sehen können, verwenden die diese Verschlüsselung und sie verwenden sie auch immer genau, wie sie es gesagt
haben. Also viele von uns sind mal irgendwann auf Telegram umgegangen oder auf Threema oder sowas. Sind jetzt diese Apps, sind die jetzt überflüssig? Kann man jetzt einfach auf WhatsApp umsteigen? Habe ich da das gleiche Sicherheitslevel?
Das ist halt schwer zu beantworten. Eigentlich nicht. Also, weil wenn du wirklich Paranoiker bist, ich würde jetzt sagen Aluhut, aber das nehmen mir die Leute dann wieder übel. Wenn dir der Aluhut aufs Hirn drückt, kannst du halt, dann willst du halt Signal benutzen, weil es Open Source ist. Also es hat schon noch einen Vorteil. Aber wie gesagt, um diesen Vorteil zu haben, müsstest du eigentlich jedes Update selber verifizieren. Threema ist auch nicht Open Source, die haben aber sehr viele Sachen dargelegt. Die haben noch den Vorteil, dass die haben dieses, wir haben ja schon mal drüber geredet, da kannst du diese Schlüssel verifizieren und dann zeigt er dir jedes Mal, immer bei jedem Kontakt an, ist der verifiziert und nicht. Bei WhatsApp nicht, also da vergleichst du halt den Schlüssel und dann siehst du das nicht mehr.
Und Telegram hat geilere Sticker.
Oh ja, nicht zu vergessen.
Telegram sehe ich ein kleines bisschen skeptisch, also bei den Leuten, die dahinter sind, die haben irgendwie eine Firma in Berlin, aber mit der kann man nicht reden. Die sagen seit längerer Zeit, dass sie ihr Ding open sourcen wollen, haben sie aber nicht wirklich gemacht.
Okay.
Und deren Protokoll ist nicht so gut dokumentiert. Also was bei Signal sehr gut ist, dadurch, dass dieser Moxie Marlinspike das gemacht hat, der ist in der Krypto-Szene relativ bekannt und der ist auch durchaus streitbar. Das heißt, als er dieses Protokoll gemacht hat, haben sich das gleich erstmal ein paar Leute angeguckt, weil Moxie eins auswischen, weil seine Krypto-Kacke ist, ist relativ spaßig für die und ist seit Jahren hat da keiner wirklich irgendwas gefunden.
Also es ist halt noch nicht so, dass ich jetzt, also bei WhatsApp und diesen ganzen Messenger sehe ich immer wieder das Problem, dass unter uns ist natürlich irgendwie klar, ist unter Experten irgendwie, was man lieber benutzt und dass man auch mal bereit ist, irgendwas Neues auszubilden und umzusteigen. Aber halt so bei dem Normal-User ist es halt nun mal immer noch WhatsApp und es ist unheimlich schwer, jemanden zu bekehren und umzusteigen. Und es ist halt immer noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt kann ich ohne schlechtes Gewissen alles über WhatsApp einfach rüberschicken und brauche keinen Ersatz mehr.
Ich würde sagen, im Alltag schon, ja doch. Also wir wissen, dass das eine gute Verschlüsselung ist. Du musst dem Dienstbetreiber immer ein bisschen vertrauen.
Ja.
Das ist einfach jetzt ein Riesending.
Was ja bei Facebook nicht allzu viele Leute tun.
Ja, obwohl man sagen muss, dass Facebook alles, was nicht Facebook ist, also die machen ja auch verschlüsselte E-Mail und so. Mhm. Also da verschlüsseln sie schon Dinge, die auch verschlüsselt.
Naja, aber da kommen wir später
zu. Also, ja, es ist Facebook, aber ich meine, die Frage stellt sich im Regelfall gar nicht, weil WhatsApp benutzen über 1 Milliarde Leute, die verschlüsseln jetzt alle. Mhm. Das ist total krass.
Das ist geil,
und wenn ich irgendwen habe, irgendeinen Freund, den ich aus der Schule kenne, der benutzt eh nicht Threema oder den kann ich noch so lange belabern, der wird Signal nicht benutzen, dem kann ich nur über WhatsApp reden und seit dieser Woche ist das automatisch verschlüsselt. Das ist schon ziemlich geil.
Du bist jetzt aus dem Security-Ressort, also seht ihr da so einen allgemeinen Trend dahin, dass halt auch wirklich so größere Dienste anfangen, so auf diese Art zu verschlüsseln? Also es gibt ja, also Skype oder sowas macht es ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Da kann Microsoft alles mitlesen, soweit ich weiß.
Ja, die verschlüsseln, aber nicht Ende zu Ende.
Ja. Meint ihr da, das tritt jetzt so eine Welle los? Oder ist das eher jetzt so ein Einzelfenomen?
Ich weiß nicht, weil eigentlich hätte man ja sagen müssen, Snowden und so, und dann wurde die Welle losgetreten. Dann ist relativ wenig passiert. Es kann natürlich sein, dass das alles lange dauert, das zu implementieren. Also du siehst jetzt bei WhatsApp, die sind seit 2 Jahren oder so da dran. Aber bei so großen Diensten sieht man das, also sehe ich das nicht. Also mich hat das relativ überrascht, schon als WhatsApp das beim ersten Mal angekündigt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machen sie das nicht für alle Plattformen. Das ist auch wieder blöd, aber offensichtlich haben sie einfach nur sehr vorsichtig und sehr lange dran gearbeitet.
Der erste Schritt schon mal und das, was sie fertig haben, haben sie dann schon mal veröffentlicht.
Ja. Also ich finde das auch total super. Ich weiß nicht, warum unsere Leser da so durchdrehen. Wir hatten ja so einen Kommentar von Jürgen Schmidt auf Heise Online und die Leser, also...
Naja, man kann immer sagen, wenn man, also ich bin aus dem Security-Ressort, aber ich versuche da immer sehr rational und realistisch ranzugehen. Was interessiert den eigentlichen Nutzer? Man kann immer sagen, ja, die Metadaten sind nicht geschützt, was bei fast allen Messengern so ist. Klar, man kann über Tor und Peer-to-Peer BitTorrent und dann route ich die ganze Scheiße noch was weiß ich wohin, da kann ich, klar, kann ich einen Messenger machen, der viel, viel sicherer und besser verschlüsselt ist. Aber dann habe ich keine Apps dafür. Oder meine Apps haben keine Push-Nachrichten. Und, also man kann das Problem einfach so kompliziert machen, dass du es sowieso nicht mehr lösen kannst. Genau. Und ich glaube, deswegen wir haben
sowas zu unterstützen,
sehr, dass so genau, Mainstream-Programme also, wenn jemand ja. sowas, wenn eine Firma sowas macht, gibt es immer sehr viele Leute, die sagen, ja, aber ihr könntet noch.
Also ich glaube, dieses allgemeine Misstrauen unserer Leser rührt aber auch einfach davon, dass man einfach gar nichts mehr glaubt seit Snowden.
Ja,
ist egal, sobald stimmt. da irgendwie eine amerikanische Firma auch noch mit dem Spiel ist, können die erzählen, was sie wollen ja. und das ist technisch nachweisbar. Also irgendwo kann halt immer noch irgendwo eine Hintertür sein.
Aber deswegen ist ja gut, dass halt wir immer. Fabi haben. Wer guckt ja. sich das dann genau
also
an?
Es kann natürlich, ja, aber ja. wie ich ja gesagt habe, es kann natürlich irgendwo noch eine Hintertür sein. Also du hast immer, wenn du einen zentralen Service hast mit einem Dienstanbieter, der Geld verdienen will, hast du immer... Mhm. Oder der aus Amerika kommt, du hast immer irgendwelche Bedenken, aber die wirst du nie ganz ausräumen können.
Aber es stürzen sich, glaube ich, auf diese WhatsApp-Verschlüsselung, da stürzen sich gerade so viele Leute, die natürlich auch gerne beweisen wollen, dass es fake ist. Und ich glaube, das wird jetzt ganz schön stark auseinandergenommen.
Ich finde, ja, ich finde, die können ja, sollen sie mal, können ja mal beweisen. Also wir haben jetzt, wir sind die Verschlüsselung selber nicht angegangen, weil wir die Ressourcen nicht haben. Aber das wäre cool.
Ist ja auch generell gut, wenn sowas diskutiert wird.
Ja. Was ich nur nicht verstehe, ja. ganz sorry. Aber wenn ich das total
interessant finde. Berühmte letzte Frage.
Ja, nee. Aber was ich nicht verstehe, also WhatsApp gehört ja Facebook und zerschießt sich Facebook damit nicht irgendwie total sein Geschäftsmodell, weil zum Beispiel Gmail, ich denke mal, das ist wahrscheinlich der meistgenutzte E-Mail-Dienst im Moment, die arbeiten ja damit, dass sie die Mails durchsuchen und dir dann entsprechende Werbung anzeigen oder so. Das finde ich.
Das haben sie aber von Anfang an gesagt, dass sie keine Daten von WhatsApp abgraben. Ne?
Ja, okay, haben sie gesagt, aber trotzdem.
Vielleicht brauchen sie das einfach nicht. Also Facebook weiß so viel über dich und du chattest da ja sowieso und du schreibst mit deinen Freunden und so. Müssen die diese ganzen Chats alle noch abgreifen? Also sie können es natürlich, aber andererseits. Aber,
also das ist ja ein Argument, was nicht zieht, weil so viele Daten gesammelt werden, die einfach nur gesammelt werden, um sie zu haben halt. Und wenn es in 20 Jahren mal gebraucht
alles
wird.
Also, alles was man wird auswerten gesammelt. Kann, wird ausgewertet. Es kann sein, dass es jetzt 5 Jahre brach liegt und irgendwann sagt einer bei Facebook, ach komm, lass uns doch mal rückwirkend, wir haben jetzt die fetten Quantencomputer, lass uns doch jetzt mal alle rückwirkend alle Chats durchsuchen, dann können wir noch genauer die Werbung verkaufen.
Wenn sie diese, wovon wir ausgehen, diese Verschlüsselung vernünftig implementiert haben, dann kommen sie in diese Nachrichten nicht rein.
Genau. So, und das finde ich irgendwie ganz toll, Google dass sie das machen, obwohl es ihrem Geschäftsmodell entgegensteht.
Vielleicht wollen sie sich rausstellen gegen Google. Also Google zum Beispiel mit Hangouts und Google Talk und so macht das nicht.
Ja.
Und vielleicht, ich meine, wenn du das machst, dann bist du natürlich noch mehr als die große Datenkrake dargestellt. Ja, weiß nicht.
Also über die Gründe können wir nur
Rätsel raten.
Ja. Also wenn man ganz sicher sein will, dann könnte man so einen Dienst ja selber hosten, nämlich auf dem eigenen Server.
Sehr gut. Das ist ja eine tolle Überleitung. Aber.
Christoph, du hast eine schöne kleine silberne Kiste mitgebracht, nämlich einen kleinen Heimserver. Ihr habt eine ziemlich lange Titelstrecke in der CT8 nämlich gemacht, der optimale Heimserver. Habe ich es richtig gesagt? Ja, optimal, genau. Was habt ihr genau zusammengebastelt und warum überhaupt und was mache ich mit so einer Kiste?
Ja, was macht man damit? Das ist lustig, weil ein Leser auch uns das gefragt hat.
Nur einer?
Und eigentlich gehen wir andersrum an die Frage ran.
Ja.
Also einen Server kauft man sich auch als Profi üblicherweise nicht, weil man nicht weiß, was man damit tun soll, sondern weil man eine bestimmte Aufgabe hat, die man halt gerne zum Beispiel zentral lagern möchte. Also viele Leute nutzen das als NAS-Ersatz, also als Ersatz für Netzwerkspeicher, weil ihnen der normale Netzwerkspeicher vielleicht nicht genügend Funktionen bietet, weil sie der Firmware nicht richtig trauen oder weil sie die nicht erweitern können. Es gibt ja auch so Mini-PCs, die lüfterlos sogar arbeiten, die viel kleiner sind als unsere Kiste. Die ist ja schon, also das ist ein normales Micro-RTX-Board drin. Kann man natürlich auch machen, aber unser Mini-Server hat den Vorteil, man kann auch mal eine zusätzliche Netzwerkkarte stecken oder sogar zwei, wenn man das möchte. Oder man kann auch bis zu drei Festplatten insgesamt reinbauen. Können
den ja mal umdrehen.
Genau, das Geheimnis lüften. Das Geheimnis lüften, da sind wir nämlich bei Lüfter los, um den nächsten Übergang hinzukriegen.
Heute ja, die Sendung der scharfen Übergänge. Ja, also ganz normales Motherboard mit einem Steckplatz hast du da auch noch?
Drei.
Genau, drei Steckplätze sogar.
Genau, und zwei Platten, so sieht man es mal. Da ist eine SSD drin und eine 2,5-Zoll-Platte. Ja. Und hier in dem Bereich würde noch eine dritte 2,5-Zoll-Medium reinpassen. Mhm. Alternativ passen eben auch zwei 3,5-Zoll-Medien.
Wenn man zum Beispiel
vom Stick bootet. Bitte?
So viel Luft da drin.
Ja, das ist auch nötig, weil es eben diesen lüfterlosen Kühler da gibt. Mhm. Und da waren eben... es sind sozusagen bei diesem Projekt, wir haben schon lange mal überlegt, ein lüfterloses x86-System zu bauen. Mhm. Und für einen Desktop-PC eignet sich das eingeschränkt, weil man doch immer, wenn man gar keinen Lüfter hat, muss man halt irgendwie immer sicherstellen, dass die maximale Wärme halt auch sicher rausgeht, weil das kann ja passieren. Es ist in der Mansarde nochmal 4 Grad wärmer als da, wo wir getestet haben. Die Leute bauen doch noch ein, zwei Steckkarten rein oder es ist ein bisschen, es staubt im Laufe der Zeit ein und sowas. Und dann ist man im Urlaub, lässt so eine Kiste laufen und sie hängt sich in der Endlosschleife auf und überhitzt dann doch. Und das ist bei dem Gerät eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das ganze System nicht viel mehr als 40 Watt aufnehmen kann.
Mhm. Also ich sehe auch hier, das ist das gesamte Netzteil.
Genau, das haben wir, also das Netzteil ist extern in dem Fall und hier vielleicht kann man nochmal kurz reingucken, das muss ich jetzt mal gucken. Hier steckt so ein Adapter drauf, Pico PSU heißt das, die gibt es schon seit einigen Jahren. Das verwandelt diese 12 Volt, die wir hier außen einspeisen, in die Spannung, die das normale ATX-Netzteil braucht.
Ja. Okay, also eigentlich ist dieses Gehäuse jetzt auch für ein ATX-Netzteil vorgesehen, ne?
Genau, das könnte man hier reinbauen, hier ist so eine Abdeckplatte drauf.
Aber der braucht gar nicht so viel Kraft.
Wo bin ich? Hier, genau. Hier, die ist witzigerweise ziemlich nicht teuer. Man kann die Platte alleine kann man bei Amazon bestellen. Aber man kann auch, wenn man ein altes ATX-Netzteil hat, einfach die Rückplatte absägen und das Ding dann da reinmachen und ein Loch reinbohren dafür. Man lässt es einfach auf. 15 Euro. Das finde ich für ein Stück Metall, Alu. Ja. Dafür kriegt man nicht ein ganzes Netzteil im Billigversand. Ja. Das steht im Grunde, also ist wie bei Bastelprojekten oft so, es scheitert oft so ein bisschen an der Mechanik. Also wenn man jetzt, mein Schwager, der ist zum Beispiel Feinmechanikermeister, für den wäre das kein Problem, der stellt sich an seine super Oberfräse und hat das alles ruckzuck fertig, aber ich bin so einer mit zwei linken Händen, mich würde halt die Mechanik immer ein bisschen stören.
Okay. Ja. Und warum ist das ein externes, warum hat das ein externes Netzteil?
Ja, weil die internen passiv gekühlte Netzteile gibt es auch mit ATX, die sind aber deutlich teurer und außerdem nicht so effizient. Okay. Das hier ist halt ultra effizient. Ach so, den Witz haben wir noch gar nicht erzählt. Das ganze Ding kommt ja in dieser Ausstattung jetzt mit 8,5 Watt aus im Leerlauf. Das heißt, das ist nicht viel mehr als so ein kleiner Nook von Intel, diese Mini-PCs oder auch die lüfterlosen Varianten, die es
gibt. Weniger als so manche 3,5 Zoll Festplatte.
Genau, also eine externe 3,5 Zoll Festplatte, da gibt es welche, so USB-Platten, die brauchen 12, 14 Watt, wenn man Pech hat. Ja. Das heißt, man kann so einen ganzen Server damit betreiben mit zwei Laufwerken drin, wenn die sich vernünftig runterfahren.
Also wirklich darauf ausgelegt, dass er auch einfach lange durchläuft.
Der ist dafür gedacht, dass er immer läuft. Genau. Ja. Also zum Beispiel Leute machen da ihr Own Cloud auch drauf, ne, weil wir es gerade hatten mit Verschlüsselung und eigene Daten hosten. Es ist eben explizit als flexible Plattform gedacht für die Leute, denen halt so ein NAS zu sehr festgelegt ist von der Software, wo ein Raspi zum Beispiel, den kann man ja auch nehmen für manche solcher Sachen,
also schwach ist. Das war ja nicht der einzige Server-Vorschlag, den ihr hattet, so den habt ihr halt selbst zusammengebaut, aber es gab ja auch noch andere Modelle, den NAS hast du schon erwähnt.
Ja, was heißt, das haben wir haben das mal so ein bisschen diskutiert, in dem Heft auch, um zu erklären, wo das Gerät steht. Und wir haben auch einen alten Bauvorschlag von vor 2 Jahren, jetzt nochmal ein neues Mainboard, was ganz ähnlich ist wie dieses reingebaut. Okay. Also wenn man unbedingt ECC-RAM haben will und solche Spezialitäten.
Diesen speziell abgesicherten RAM nochmal.
Genau, also mit Fehlerschutz, dann kann man das auch nehmen. Das passt übrigens auch da hinein. Das ist aber dann eben alles ein bisschen teurer. Und diese Kiste hier geht so ab ungefähr 320 Euro los, wenn man sich das selber zusammensteckt. Mit einer Platte, ja.
Okay. Und also du hast schon verschiedene Server erwähnt. Für was brauche ich denn was? Also wofür kann ich den Raspberry benutzen? Wofür brauche ich dann schon so eine kleine Kiste? Ihr habt jetzt auch hier hinten noch so ein großes Tower-Gehäuse, richtig?
Da passen halt richtig viele Platten rein. Ja. Ne? Da passen 6 Platten rein.
Ja.
Das geht hier nicht, auch schon von der Kühlung her nicht. Da würden wir halt dann dringend dazu raten, dass da irgendwo im System auch mal ein Lüfter drin ist. Ja. Da braucht man nicht unbedingt mehr Rechenleistung für, aber zum Beispiel das andere Mainboard hat auch 4 Speichersteckplätze, da kann ich halt bis zu 64 GB reinstopfen. Wenn ich halt unbedingt zum Beispiel, es gibt Leute, die wollen mit sehr vielen VMs experimentieren. Also ich weiß gar nicht, ob die das wirklich alle produktiv nutzen.
Ja,
aber das wäre sozusagen, jetzt können wir ja vom oberen Ende anfangen. Da kann man auch dann, wenn man aktiv kühlt, einen Quad-Core-Prozessor reinmachen. Hier haben wir nur einen Dual-Core drin, einen sehr günstigen Prozessor, der dann einigermaßen oder wirklich eigentlich sehr sparsam ist, muss man sagen, aber trotzdem eben eine viel höhere Rechenleistung liefert als viele NAS und viele, also als insbesondere der Raspi, wenn wir das als ganz unten mal sehen. Der Raspi ist ja gar nicht so schlecht, der aktuelle Raspi von der Performance her, also wie so ein Tablet. Und eigentlich hat der Prozessor gar nicht mehr Leistung als zum Beispiel manches NAS. Dem Raspi fehlt aber vor allem ein SATA-Anschluss und Gigabit Ethernet. Das heißt, der Raspi ist also eigentlich schon für Backups zu Hause zum Beispiel. Also manche setzen ihn ja für OwnCloud ein. Also wenn ich sage, ich habe die 100 Mbit, die da aus dem Fast Ethernet kommen, reichen ja, um die eigene DSL-Leitung sozusagen zu bedienen. Ja, also von der Ecke ist das okay. Aber wenn man zu Hause ein Backup zum Beispiel mal machen möchte auf so ein System, von einem anderen Gerät aus, meine ich jetzt, dann ist Gigabit Ethernet schon wichtig. Ja, weil sonst ist es so ein, wie ein Lama-USB-Stick, was man da drüber zieht. Ne?
Okay. Genau. Was hast du zu Hause stehen? Hast du was zu
Hause
stehen?
Nein, ich habe sowas. Also ich habe ein olles passiv gekühltes NAS, das war mal günstig, damit komme ich jetzt noch klar. Ich liebe Eugler eigentlich auch immer mit sowas, aber mein, das haben wir auch diskutiert in der ganzen Strecke. Das Problem ist natürlich, man muss sowas auch administrieren ein bisschen. Ja, also Updates einspielen und sowas, und dafür fehlt mir auch so ein bisschen die Zeit. Ja.
Software habt ihr auch behandelt, ne?
Ja, wir haben jetzt mal,
im ersten Artikel.
Genau. Wir haben im ersten Artikel, hat Kollege Peter Siering mal so dargelegt, was gibt es eigentlich an Softwarealternativen? Ja. Also eben zum Beispiel so, was sind die Nachteile in so einem NAS-Betriebssystem? Was sind die Vor- und Nachteile von Windows und Linux? Könnte man ja beides im Grunde verwenden. Und dann haben wir exemplarisch mal ein Ubuntu, aktuelles Ubuntu drauf installiert auf das System und so erklärt, wie wir alle möglichen Dienste, wie gesagt, OwnCloud, Maildienst, als File-Server und so weiter.
Was man so eventuell brauchen könnte.
Genau, da soll ja, also das ist ja gerade der Witz, dass man das sehr flexibel machen kann. Man kann da zum Beispiel auch eine zweite Festplatte reinstecken, um sich ein RAID zu machen oder um die Kapazität zu nutzen. Man kann eben sich überlegen, möchte ich überhaupt ein RAID oder mache ich lieber häufiger Backups oder, oder schreibe ich es lieber verschlüsselt in die Cloud. Das ist ja gerade der oder das Problem für uns auch, die Anfragen, die wir zu solchen Projekten bekommen, sind immer total individuell. Und die Hardware ist, es gibt nicht eine Hardware, die für alles ideal ist. Ne? Vielen Leuten wird die Kiste zu groß sein, anderen ist es wiederum zu wenig Platz für die Platten, um nur mal die einfachsten Sachen zu nennen. Insofern kann man nicht sagen, dieses eine Gerät ist jetzt für alle das Richtige, sondern man muss immer so ein bisschen so ein Spektrum bieten.
Also zumal das Spektrum ja auch noch breiter und bunter ist als beispielsweise beim optimalen PC. Ne? Da geht es ja dann wirklich eher um die Bauteile und das hier sind es ja wirklich völlig unterschiedliche Geräte, auch mit verschiedenen Prozessorarchitekturen etc.
Ja.
Ja. Okay, gut. Also, aber ihr gibt einen wirklich sehr detaillierten Leitfaden über mehrere Seiten und vielleicht sollte man sich davor erstmal einfach bewusst werden, was man damit machen möchte. Ne?
Das sollte man sich unbedingt bewusst werden, weil man kann also schon an jeder einzelnen Stufe, also wenn man sich so ein Linux selber einrichtet als Server-Linux und viele Dienste will, dann ist es ja nicht damit getan, das Linux da drauf zu kriegen und das sicher zu administrieren und den Dienst einmal einzurichten. Man muss ja dann mal einen neuen User anlegen. Dann geht es mit, es geht garantiert mit irgendeinem Gerät nicht, ne? Kennt man ja vom Streaming, dann kann das Smart TV die Daten doch nicht lesen und dann fummelt man darum und das wird ja auch beliebig komplex, also bei dem OwnCloud, das ist zwar an sich recht gut einzurichten, aber dann hat man mit dem einen Smartphone da ein Problem und dort wieder, also das muss man natürlich schon auch ein bisschen wollen, so ein Gerät zu verstehen. Wir sagen das bei den PC-Bauvorschlägen halt auch immer, also wer Angst hat, das selber zu reparieren, der, sag mal, es, also nach unserem Feedback läuft es in den meisten Fällen sehr lange problemlos. Ja? Aber es ist nichts ärgerlicher, als mit so einer, mit so einem System dann Support anderswo zu suchen, was man im Grunde selber konfiguriert hat.
Ja.
Ja? Und das ist eben bei diesem Heimserver-Geschichten auch und ich glaube auch für sehr viele Leute gibt es eigentlich schon zum Beispiel so NAS. Das NAS ist eigentlich der Miniserver heutzutage. Ja?
Okay.
Und da muss man.
Die gibt es ja schon fertig.
Genau. Ja. Aber da fehlt eben immer so ein bisschen was. Ne? Mhm. Also zum Beispiel dieses OwnCloud, wir haben gerade über Vertrauen geredet. Also da gibt es dann OwnCloud zum Beispiel als Plugin, was man da installiert. Aber dann geht es eben wieder los. Hat der da alles richtig gemacht? Also der Hersteller von dem NAS, der das ja für mich anbietet und so weiter und so weiter. Kann man sich schon wieder streiten. Und da haben wir eigentlich so eine ganz ähnliche Diskussion wie gerade eben. Ich kann das halt alles selber machen.
Ja.
Aber man muss natürlich auch mal sehen, man schafft es natürlich auch selbst, sicherheitsrelevante Fehler einzubauen in so einem Ding. Ja, also das ist eben auch immer so ein Argument. Damit geht Google ja immer hausieren und sagt, viele Kleinfirmen wären besser bedient, sie würden zu uns kommen, weil wir haben Experten, die unsere Dienste abdichten. Und da ist es vielleicht irgendjemand, der hat es zum ersten Mal gemacht und hat sich im Bock geschossen. Das ist ja bei den NAS ganz oft das Problem, dass da Sicherheitslücken entdeckt werden oder auch ganz lange nicht gepatcht werden.
Da sind die sehr gut drin, die NAS-Hersteller.
Genau, das haben wir ja immer wieder Highlights beim, auch bei Heise Security. Genau. Ja.
Hast du einen zu Hause?
Nee, ich habe, wir haben nochmal drüber gesprochen, ich habe so ein HP-Mini-Server.
Genau, es gibt ja diesen Würfel-Server da von HP.
Viel mehr Strom.
Der ist ziemlich populär, ne?
Der ist allerdings, muss man sagen, der ist 100 Euro billiger in der Grundvariante. Ist ganz
der
klar.
Der oder der HP?
Der HP.
Ah ja, okay.
Der ist einfach, das ist ein Großseriengerät, was eine sehr interessante Hardware-Kombination hat für diesen Einsatzbereich. Aber er braucht halt deutlich mehr Strom und er hat halt einen Lüfter, ne? Also der rauscht halt die ganze Zeit und nicht, es ist nicht wirklich laut, aber auch nicht wirklich leise.
Also willst du ihn nicht im Wohnzimmer haben?
Nee,
den willst
also
du in
ganz sicher
stehen
nicht
haben, genau, so in der Schuhkammer.
Ja, vor allem so ein Lüfter ist ja nicht verschleißfrei. Also ein Lüfter irgendwann das Lager kaputt.
Ich würde mal sagen, bei diesem so einem Serverhersteller, der jetzt so einen Lüfter, der gut geregelt, relativ langsam läuft. Und wenn er groß ist zum Beispiel, hast du eigentlich gute Chancen, dass er viele Jahre hält.
Meiner läuft jetzt seit 2012, glaube ich,
genau,
durch. Ich dachte, du sagst jetzt seit 20 Jahren.
Ja, das wäre mein 2012. Ja.
Also du hast doch die Vorgängergeneration von dem aktuellen. Ne?
Oder
Aber eben, das ist eben so eine Diskussion, die hatten wir jetzt auch da in dem Forum zu diesem Server. Ja, wie weit kann man zum Beispiel ein Notebook dafür verwenden? Und bei so einem Notebook ist eben das Problem, der Lüfter ist erst schon mal sehr klein, was nicht bedeutet, dass er früh kaputt geht. Aber in diesen Winzlamellen ist Staub halt schneller drin und. Also beim Server ist manches von der Zuverlässigkeit, hat eigentlich gar nichts mit der Maschine zu tun, sondern eben auch, man kann über den USV nachdenken, also so eine unterbrechungssichere Stromversorgung. Wo er steht, du hast gerade Schuhkammer gesagt, ne, dann ist typisch, dann hat man irgendwann mal, was weiß ich, die Katze springt aufs Kabel, dann ist er ja auch nicht mehr erreichbar oder es fällt ein Schuh, der Skischniefel drauf, dann ist die Platte futsch, ja. Also das ist halt tatsächlich, man kommt da vom Hölzchen auf Stöckchen und es auch eine Sache, die wir diskutiert haben. Mhm. Manche wollen ECC-RAM, um ihr System dann, also denken immer so, technisch ist das jetzt super gesichert, aber meistens macht man als Anfänger zumindest die Fehler doch selbst, ja. RAID sagt, die Platte ist kaputt, zieht mal aus Versehen die andere raus, ja. Oder solche Dinger. Das sind also, man kann da auch sehr viel verbocken, selbst wenn man die tollste Hardware hat.
Also es ist ein sehr unübersichtliches, komplexes Thema.
Genau deswegen.
Nein. Ja. Habt ihr ja auch einen schönen Leitfaden im Heft.
Genau.
Also sind wie viele Seiten? Zwölf Seiten oder was? Habe ich durchgezählt. Man wird an die Hand genommen und auch wenn es das erste Mal ist, dass man es mal ausprobieren will.
Auch zum Nachdenken, was ich eigentlich will, ist, dass die Lektüre wertwürdig ist.
Stimmt, da sind auch coole Ideen drin, was man überhaupt damit machen kann. Was meine erste Frage war.
Ja.
Also schaut rein, falls es euch nur ansatzweise interessiert.
Wie viel schneller ist sowas halt wie so im Vergleich?
Das
will ich jetzt wissen. Wie so
ein
normales NAS, wenn ich so ein billiges NAS kaufe, wenn ich das Ding einfach nur als Datenhaufen haben will.
Das von der Datentransfer Ferrate ist es nicht schneller. Nee. Diese NAS-Chips haben ja extra so Beschleuniger eingebaut, also die können das ganz gut, aber wenn du zum Beispiel verschlüsseln möchtest, dann kann es schon der Faktor 3-4 sein. Das kann schon passieren.
Das war's schon. War doch gar nicht so schlimm.
Jetzt stochern wir jetzt mit dich mit Fragen.
Ja.
Kann man damit auch VR-Spiele spielen?
Ich würde sagen, nein.
Okay, das zu deinem Thema. VR-Brillen. Also du hast mal wieder deinen Körper malträtiert für die CT.
Oh ja.
Du hast nämlich einen VR-Marathon gemacht.
Wir haben auch erstmal hier so Dinge gehabt. Ne?
Okay.
Das war ja vorher.
Dann fangen wir mit dem Print-Thema an.
Nein,
ich wollte mit dem Highlight anfangen.
Ja, kannst du machen.
Weil das ist eigentlich das andere Highlight.
Wollte nur beides sagen, Highlights. Weil die Leute sollen ja
alles. Das also wir haben unter anderem, wir haben zwei Titelthemen natürlich in der CT8. Wir haben den Heimserver und wir haben auch noch Virtual Reality im Test. Wir haben nämlich alle wichtigen VR-Brillen hier im Haus gehabt.
Ja, die PlayStation
Fast
VR
alle.
Nicht.
Ja. Nee. Bis auf die PlayStation
und,
VR.
Und PlayStation VR.
Aber das alles, was jetzt gerade erhältlich ist, seit kurzem, haben wir da gehabt und du hast auch alle durchgetestet.
Mhm. Und zwar auch 6 Stunden lang gestern, also und vorgestern.
Ja. Zwar 6 Stunden lang. Ich lasse es einfach mal nebenbei laufen. Du hast nämlich einen Livestream hier aus diesem Studio gemacht, hast die VR-Brille aufgesetzt und ja, so viele Spiele wie möglich getestet, ne?
Genau, also das war abends, also das war so, sagen wir mal, für uns sind diese Brillen ja schon länger Standard, also die sind ja schon länger bei uns in der Redaktion, aber eigentlich sind die Teile erst seit ein paar Tagen beide, sowohl die Oculus Rift als auch die HTC Vive sind erst...
Zeigen wir mal, das ist die Oculus, ne?
Genau, und das ist die Vive.
Vive?
Genau.
Da vorne liegt noch die Samsung rum, aber die spielt gerade keine Rolle.
Genau, die spielt auch eine Rolle, aber die gibt es ja schon länger. Das ist ja eine Mobil... Und das sind jetzt die ersten Brillen für PCs.
Mhm.
Seit langem, also es hat ewig keine Virtual Reality Brillen für PCs mehr gegeben, die ganz normal kommerziell waren. Und die HTC Vive ist eben am 5. April gestartet und mir sind da die Augen übergegangen, weil Steam auf einmal voll war von, also Vive, die Steam-Macher haben die mitentwickelt, die Brille mit HTC zusammen.
Mhm.
Und Steam war auf einmal voll von Virtual Reality Programmen und ich dachte, scheiße. Einerseits dachte ich, geil, und andererseits dachte ich, scheiße, die muss ich alle testen. Und dann ist mir eingefallen...
Aber das war auch so nicht angekündigt, dass da nochmal so viel kommt?
Sie haben nie mit Zahlen operiert. Sie haben gesagt, da kommt noch was. Aber ich war wirklich erstaunt, weil wir haben auf Heise Online auch eine Tabelle gehabt. Ich glaube, ja, die Zahl weiß ich nicht mehr genau, aber über 100 auf jeden Fall. Natürlich auch viele kleine Sachen, aber das fand ich auf jeden Fall krass. Und irgendwann dachte ich hier abends, Mist, da muss ich ja wirklich einen Marathon machen, da muss ich ja mich nachts hier einschließen, um die Sachen zu probieren. Ich hatte natürlich auch Bock drauf. Und dann dachte ich, eigentlich kann man das ja auch gleich ins Netz streamen. Und unser Video-Johannes, der hat dann da gleich mitgezogen und dann haben wir uns hier bis in die Puppen hier eingeschlossen und haben Virtual Reality gespielt. Und ich habe natürlich versucht, die meisten Sachen anzuspielen.
Ja. Und wie lange hast du durchgehalten?
Also der Videostream war 6,5 Stunden. Die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten waren noch ziemliches Gefrickel, weil wir die Technik... Also es war ja ein bisschen aufwendig, weil wir hatten einmal, wurde das Bild, was man in der Brille sieht, übertragen. Dann sah man mich, wie ich hier rumgehampelt bin. Wir haben
es ja auch gerade im Stream, ja.
Ja, genau. Dann hatten wir den Ton von mir, den Ton von Johannes und noch den Ton der
Spiele.
Und das war doch aufwendiger, als wir gedacht haben und viel Gefummel. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich denke mal, so 6 Stunden waren es gewesen.
Johannes freut sich ja auch immer über solche Aufgaben.
Naja, und Johannes hat mir auch immer nett geholfen, wenn ich mal kurz auf Toilette musste, dann hat er direkt übernommen, damit der hier damit hier keine Langeweile entsteht.
Du hast da noch keinen speziellen Anzug für, wo man da so wie bei Dune.
Ach so.
Die MAH ist ja nebenan, die können das lösen.
Naja, und witzig war aber halt, dass ich habe das dann halt, weil ich werde so oft gefragt, ja, was passiert denn, wenn man so lange in der VR bleibt und wird man da nicht blöd von oder verliert man die Hirnzellen? Also mir war da schon klar, dass da jetzt nichts Großartiges passiert.
Ja.
Aber um dann nochmal dieses Exempel zu statuieren, es ist nichts passiert. Also ich hatte am Ende, man hat natürlich immer, wenn man aus der VR wieder rauskommt, hat man, auch wenn man da nur 10 Minuten drin gewesen ist, hat man so eine gewisse Orientierungseinschränkung, sag ich das mal.
Also du hast es jetzt so als selbstverständlich benannt, dass da nichts passiert. Ich meine, man hat irgendwie stundenlang ein Display mit dem Abstand irgendwie vor den Augen. Für mich ist es jetzt nicht so selbstverständlich.
Viereckige Augen.
Nee, das nicht, genau. aber ich meine, allein diese Lichtfläche, die ganze Zeit vor den Augen ist, kommt ja so normalerweise eher selten vor.
Ja, aber ich glaube, das Heftige, also du hast ja auch, wenn du im Bett liegst und mit dem Tablet spielst, dann hast du es auch relativ dicht vor den Augen.
Aber nicht 6 Stunden.
Puh, kommt drauf an. Aber es geht da vor allem darum,
wie er sich qualifiziert hat.
Ja, genau. Aber es geht natürlich vor allem darum, dass man ja in virtuellen Räumen ist. Das heißt, man denkt, der Körper denkt, man ist da. Und wenn man dann wieder in der Realität ist, dann hat man erstmal so, wo bin ich?
Ja.
Aber das hat man ja auch, wenn man 2 Stunden im Kino gewesen ist. Wenn man, also, oder habt ihr das nicht? Wenn ihr dann rauskommt,
naja, oder
so
nach der Achterbahn gefahren oder so.
Sowas, dann ist man ja stimmt. Auch, das ist ein ganz leichtes Schwanken oder wie.
Ja, aber ich würde schon denken, dass die Leute auch unterschiedlich empfindlich sind. Wir haben das ja letztens mal diskutiert am Beispiel dieser 4K-Displays mit 30 Hertz, wo manche sagen, stört mich gar nicht, ich habe da nur meine Textverarbeitung drauf und das Flimmern, also es flimmert ja nicht, aber diese Verzögerung nehme ich nicht wahr und du sagst, dass du damit gar nicht arbeiten kannst.
Ne? Ja, ich habe...
Wahnsinnig wirst. Ja, also ich denke, das ist...
Denise hat ja damit mal einen ganzen Tag gearbeitet und dann kam er zu mir und er hatte komplett rote Augen.
Ja.
Also der sah echt richtig...
Ja. Also ich würde auch hier denken, dass Leute, die zum Beispiel mit dem Gleichgewicht sind, vielleicht nicht ganz so, gibt ja auch Erkrankungen, wo das so ist oder wo man schon von Geburt an sozusagen damit nicht so klarkommt, die werden vielleicht, was weiß ich, sind vielleicht anfälliger, wer weiß es. Ist ja noch nicht erforscht, werden wir doch bestimmt hören nach ein paar
Jahren. Also ich habe ja auch, ich habe dann noch ein Fazit auf Heise Online geschrieben und da habe ich auch geendet mit, es ist gut, dass da Forschung betrieben wird, ich will mich da nicht so aus dem Fenster hängen und sagen, das ist alles mega harmlos. Persönlich, das ist ja irgendwie so ein Glauben, also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt Langzeitschäden verursacht oder so. Ich würde jetzt nicht empfehlen, Auto zu fahren direkt danach. Oder,
stimmt.
Also das sagen die Hersteller, also einer der Hersteller, ich weiß jetzt nicht welcher, schreibt im Disclaimer, dass man 30 Minuten nicht Auto fahren soll danach. Das sehe ich ein, das ist logisch, weil man natürlich... Also wie gesagt, die Realität wirkt ein bisschen seltsam.
Hast du das auch? Also ich dachte immer, nur ich habe das. Also ich habe, wenn ich eine VR-Brille trage, so mindestens für 10 Minuten, danach wieder abnehme, habe ich so das Gefühl, als hätte ich eine neue Brille. Also wenn ich dann Treppenstufen zum Beispiel runtergehe, dann ist das ein ganz
bisschen unsicherer Tritt.
Oder? Ja, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich habe halt eine Linsenverkrümmung und deswegen, ob das daran liegt. Aber
wobei du ja unter den Brillen kannst ja die Brille.
Ich habe meine normale Brille da an, ja.
Das kommt total auf die Software an. Also wenn du zum Beispiel eine Software benutzt, in der die Proportionen nicht stimmen, also die so leicht anders sind, Also man hat ja
wenn
so
ein Gefühl klein dafür, oder zu groß bist oder so.
Wie groß ist ein Stuhl, wie groß ist ein Tisch und wenn du eine Virtual Reality App hast, die sozusagen die Realität versucht nachzubilden und irgendwas stimmt nicht oder von mir aus auch die jeden Schritt, den du machst, der ist nicht ganz 1:1 oder so, das nimmst du unterbewusst wahr und ich glaube, dass das die schlimmen Sachen sind. Also eigentlich sind so, das sind ja auch die Dinge, die einem die Übelkeit verursachen. Das Schlimmste sind natürlich Bewegungen.
Ist es diese Simulationskrankheit?
Die Simulatorkrankheit, genau. Also die kommt aber vor allem dadurch zustande, sagen wir mal so, also du hast ja mit der Vive hast ja Room Scale VR, das heißt, du kannst dich in einem 12, 15 Quadratmeter großen Bereich frei bewegen. Mhm. Und diese Bewegungen sind exakt getrackt, relativ latenzfrei. Du kannst alles machen und dadurch hat da eigentlich niemand Simulatorkrankheit, wenn du einfach nur durch so einen Raum dich durchbewegst. Ja. Aber sobald du mit einem Steuergerät, einem Gamepad zum Beispiel oder so Bewegungen simulierst, also sobald du
was auf dich zukommt zum Beispiel, oder?
Nee. Also du kannst ja selber, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, du kannst dich ja selber bewegen in dieser VR-Welt, aber wenn du, also mit deinem Körper, aber wenn du gleichzeitig das Gamepad nach vorne bewegst.
Also sich die virtuelle Figur bewegt, du aber selbst eigentlich
richtig,
nicht.
Richtig, ja. Genau.
Ah, okay. Da wird mir sofort schlecht.
Und das Locomotion heißt das und das führt, wenn du das falsch machst, führt zu Problemen.
Deswegen, wie heißt das?
Locomotion, also alles, was mit Bewegung zu tun hat, das heißt in der VR-Szene, sind Locomotion-Probleme. Also man das löst die
Song,
Locomotion.
Der so heißt.
Ja, genau.
Das englische Bewegung.
Das bedeutet also, dass die sich Sachen überlegen müssen. Also zum Beispiel gibt es so einen Multiplayer-Shooter, der heißt Hoover Junkers. Und da man sich ja selber nicht bewegen kann mit dem Steuerkreuz, fährt man da die ganze Zeit mit so einem Hovercraft durch die Gegend. Also man hat dann irgendwie so ein Teil, das steckt man in die Zündung dieses Hovercrafts und dann kann man ganz normal wie eine Gamepad-Steuerung, wie beim Third-Person-Programm oder so, oder auch bei First-Person, da kann man sich damit halt bewegen. Aber da man diese Referenz des Hovercrafts hat,
Johannes,
ist das nicht schlimm.
Kannst du es auch nochmal zeigen? Wir haben es hier gerade im Video noch. Okay,
gut. Das ist ja auch nicht wie, das ist ja das, was nur in deinem Gehirn passiert, ne? Ich meine, zum Beispiel bei Autorennen in VR, da
bewegt sich
ja auch
kein Problem.
Das Auto um dich rum mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, aber weil du es aus dem normalen Leben gewohnt bist, stört es dein Gehirn nicht.
So. Nee, du hast ja beim normalen Gehen, da ist dein Gleichgewichtssinn da im Innenohr, also du hast ja unglaubliche Schwankungen da und so weiter und das versucht ja dein Gleichgewichtssinn, versucht dich immer aufrecht zu halten und im Auto sitzt du ja genauso wie in Virtual Reality, sitzt du einfach vor deinem PC beziehungsweise im Auto und okay, du hast natürlich die Fliehkräfte und so weiter nicht, aber solange du irgendwie eine feste Referenz hast, also das Cockpit vom Flugzeug, vom Auto oder eben dieses Hovercraft, von dem ich da gerade erzählt habe, dann ist es okay. Die versuchen auch, es gibt auch so Versuche, dass einfach nur eine Nase ins Sichtfeld eingeblendet wird.
Das ist einfach ein Fokuspunkt.
Einfach, da wird einfach.
Kann man da auch die Nasen wählen?
Also. Ja, aber es ist wirklich einfach, da wird einfach ein Bild, das ist nicht mal eine richtige Nase, sondern nur so ein fleischfarbenes Dreieck sozusagen, weil du hast ja in der echten Welt auch immer deine Nase, die blendest du aber aus und das soll auch schon helfen. Oder so Geschichten, wenn du stark in die Kurve gehst, dass das Bild dann so zusammengedrückt wird. Und
also
so.
Das wird sich mit dem Fokuspunkt, ist ja ähnlich wie bei Videos oder vor allem so bei so Action-Videos und so, die dann, sobald du einen Fokuspunkt hast, einen Helm oder sowas im Bild, wirkt das ganze Video auch ruhiger und du kannst es anders verfolgen. Ja. Also da ist es auch so, daher kenne ich es auch so ähnlich.
Ja.
Okay, also schlecht geworden ist dir nicht und dir geht es auch sonst noch?
Also doch, gut? Mir ist bei einigen Sachen, also da, ich habe ja da schon ein bisschen Erfahrung mit Virtual Reality und ich merke das sofort. Ich merke sofort, wenn irgendein Programm mir nicht liegt und dann gehe ich da sofort raus. Mhm. Und dann kann man diese Simulatorkrankheit verhindern. Wenn man dann über so eine bestimmte Schwelle drüber ist, dann muss ich wirklich die Brille abnehmen und muss 2 Stunden Pause machen oder so. Aber
traf das jetzt auch zu bei dem Versuch?
Ja, es gab ein Spiel, also es ist jetzt ganz individuell. Kann Leute geben, die da gar kein Problem mit haben. Und womöglich haben andere Leute mit Sachen Probleme, mit denen ich keine Probleme habe. Das ist individuell. Aber bei mir war das Marble Mountain, so hieß das. Das war so ein Marble, kennt ihr Marble Madness noch? Aus den 80ern.
Ich habe das auf dem Gameboy, glaube ich. Ne?
Genau. Und da sind einfach so krasse Kamerabewegungen drin. Mhm. Also eigentlich sieht das ganz harmlos aus, das Spiel. Man guckt so von außen auf so eine Kugelbahn und steuert so eine Kugel. Aber die Kamerabewegungen, die bringen einen, also sie haben mich
sofort. Also sind dann eher Details, worauf es dann wirklich ankommt.
Also man kann das nicht genau sagen. Also ich denke, es wird die Kamerabewegung gewesen sein.
Okay, gut.
Ich finde, das sieht unheimlich witzig aus, wenn man eigentlich nur das VR-Zeug ausblendet und man sieht nur, was du den ganzen Stream da so machst.
Ja. Mhm. Aber also das denke ich mir auch immer, das ist auch ein Problem, auch wenn du mit anderen Leuten zusammen wohnst.
Ja.
Also jetzt kommen noch die Kopfhörer dazu und du bist ja der Außenwelt ausgeliefert. Ne? Also wir kamen auch, Achim und ich haben uns einen Scherz gemacht und sind bei dir irgendwann zwischendurch mal reingekommen. Und du kriegst es ja bei der Vive, kriegst es mit, ne? Weil die eine Kamera hat? Die blendet die Leute dann ein, oder?
Nee, das ist...
Die hat eine Kamera in dem Controller, ne? Man kann irgendwie so...
Nee, oder? Nee. Das ist fast richtig. Aber also die hat hier eine Kamera. Die hat hier eine ganz normale HTC, ne? Halt, also ich denke, das wird so ein Smartphone-Kameramodul sein. Und das ist so, dass du kannst einstellen, dass wenn du hier diese Menütaste drückst auf dem Controller, oh, jetzt habe ich es wirklich angemacht, dann wird, du siehst ja den Controller auch in VR.
Das wird auf dem Controller dann eingeblendet.
Dann wird hier so wie so eine Postkarte, die kann man auch so schwenken. Und das ist dann das aktuelle Kamerabild, aber es kommt halt von hier. Du kannst also das anmachen, wenn du willst. Und was auch eine neue Funktion ist bei der aktuellen Steam VR Software, also bei dem Treiber für das Ding, du hast ja dieses Gitter drumherum. Also du siehst ja, die Grenzen deines Tracking-Bereichs werden dann eingeblendet, wenn du da reinläufst.
Damit du nicht drankommst, genau, damit du nicht vor die Wand läufst.
Genau. Ja. Ein bisschen weiter vorher wird das eingeblendet. Ja. Und es gibt so eine Funktion jetzt, dass wenn du da reinläufst, also wenn das Gitter eingeblendet wird, dass dann auch so ein Tron-mäßiges Kamerabild eingeblendet wird. Mhm. Du siehst also so schemenhaft, siehst du Objekte. Mhm. Also es sieht super cool aus. So,
als wenn das Holodeck kaputt ist.
Also das haben wir auch im Video, das kann man dann ja vielleicht auch mal einspielen. Mhm. Und bloß das Ding ist, ich dachte eigentlich, dass es so schlau ist, dass wenn jemand neu direkt in mein Sichtfeld kommt, dass es dann auch dieses Bild einblendet. Tut es aber nicht, sondern nur, wenn man schon in dieser Wand, sobald man in diese Außenbereiche kommt, dann blendet er das ein. Aber wenn du in der Mitte des Tracking-Bereichs bist und du läufst da dann rein, dann wird es nicht eingeblendet.
Okay, also können die ja auch noch verbessern. Da gab es ja auch noch diese eine Geschichte mit dem Hund von einem so einem Entwickler, ne? Der hat doch irgendwie geschrieben, er wird sauernd über seinen Hund fallen, wenn er mit dem...
Ja, genau.
Ja, also
ja, das,
Haustiere
also das
und sowas sind wirklich gefährlich.
Das ist ein richtiges Problem. Also
ja, natürlich.
Ich habe auch...
Man sieht
also
ja
auch,
nichts.
Man macht auch seine Hardware kaputt. Ich habe diese schreckliche IKEA VR-Experience ausprobiert.
Also diese mit der Küche?
Also ich finde toll, dass IKEA sich da engagiert und überhaupt sowas macht, aber das ist echt lieblos. Also die Texturen sind... egal.
Ja.
Aber man steht da an so einem Küchentresen und dann war ich halt fertig.
Ja.
Und dann wollte ich halt meinen Controller auf den Tresen legen.
Ach so, natürlich, klar. Ja, genau, ja.
Also habe ich im letzten Moment noch gemerkt, sonst wäre der halt runtergefallen.
Ja. Und dafür haben die ja eigentlich Schlaufen, ne?
Aber man legt ja, wenn du die Brille absetzt.
Na, das stimmt
natürlich. Du willst klar. ja die Controller
ja, ja ablegen. Ja, die Schlaufen, die sind so uncool wie die Wii-Schlaufen.
Du
damals.
Siehst es ja
die
alles nicht, das ist der Vorteil. Du kannst, ist ja unsichtbar, wie du aussiehst. Die können dir auch andere Schlaufen einblenden, wenn sie möchten.
Also eigentlich braucht man momentan so einen abriegelbaren Holodeck-Raum.
Das ist schon ganz gut.
Ja,
aber im Moment kriegt ja eh keiner. Das ist ja auch ein großes Problem, dass wir jetzt hier groß das Fass aufmachen. Mhm. Toll, Virtual Reality. Mhm. Und die Leute, die es bestellt haben, die kriegen im Moment nichts.
Ne? Aber heute ist noch eine geliefert worden. Ich glaube, die war eine Privatbestellung, meine ich.
Ach, eine Vive ist heute angekommen?
Ja, also ich weiß
bei
nicht,
Martin ob Martin Fischer das wahrscheinlich.
Nee. Hatte nicht Achim auch eine bestellt?
Nee.
Ist ja auch egal. Nee,
wir können einfach mal checken.
Aber der springende Punkt ist, ich finde das, weil wir bei uns im Ressort zum Beispiel mit der Hardware, ist das auch immer wieder Thema, wie ist denn jetzt um die Lieferbarkeit bestellt?
Genau, die ist
das. Es ist wirklich schwer rauszukriegen. Es geht jetzt um zwei Tage. Ich finde das tatsächlich auch, ich finde das immer blöd, wenn man solche Sachen vorstellt und dann können die Leser die nirgends kaufen. Aber es ist unglaublich schwer, das zu prüfen, weil man weiß überhaupt nicht, an welcher Stelle das ist. Ne? HTC, ich nehme ja an, die sind für die Hardware komplett und die Logistikkette verantwortlich. Aber das machen die ja nicht selbst. Das ist eine taiwanische Firma, die irgendwelche Unterauftragnehmer hat, die wiederum Logistikdienstleister haben. Also das rauszukriegen, finde ich tatsächlich
super
schwierig.
Super guter Hinweis, das wollte ich auch gerade schon sagen. Aber das Ding ist, auf Reddit und in den Foren sind natürlich alle am Ausrasten. Oh,
ja, klar,
kommt
verstehe
nicht
ich
an
auch.
Und so.
Natürlich,
kann ich
war
total
ja anders
verstehen.
Versprochen, ne?
Bloß es ist natürlich nicht repräsentativ, weil es gibt immer ein paar Leute, die sagen, oh, alles scheiße. Also was ich weiß, ist, dass HTC hatte Probleme mit dem Kreditkarten Provider. Also da gab es wohl so Sachen, dass dann Bestellungen sind einfach storniert worden, weil irgendwas mit der Kreditkarte, ohne dass man mit den Leuten kommuniziert hat. Und dann mussten die sich wieder hinten anstellen. Das heißt,
das ist ja gemein.
Solche Dinge habe ich gehört. Mhm. Und bei Oculus, da hat Oculus selber kommuniziert, sie hätten Probleme mit irgendwelchen Teilen und es würde sich verzögern und als Wiedergutmachung würden die Leute dann die Versandkosten erstattet kriegen.
Ist das denn Teil der Inszenierung deiner Meinung nach? So nach dem Motto, so, weil das erzeugt ja, ist ja so eine Art negatives, virales Marketing. Die Leute reden jedenfalls drüber, dass sie es nicht haben, das wird wieder geshared und so weiter, ne? Also manchmal bin ich mir nicht sicher, warum nennen sie nicht einfach einen anderen Termin und wie laufen diese Production Runs
eigentlich
überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Ne? Also es war auf jeden Fall so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen HTC Vive und Oculus.
Hast du natürlich recht. Also die mussten sich schon outen.
Ne, und deswegen, also Oculus hat es, sagen wir mal, offiziell gewonnen, weil sie wirklich viele Testmuster an Redaktionen verschickt hat. Bloß zu dem Zeitpunkt, also ich kenne ehrlich gesagt, also ich kenne schon ein paar Leute, die eine Vive geliefert gekriegt haben heute. Heute sind wohl die ersten angekommen.
Wir reden ja immer
über Deutschland.
Genau.
Und bei der Oculus, muss ich sagen, kenne ich noch niemanden. Aber das ist natürlich auch in meiner kleinen Filterblase so. Ich denke aber, dass Oculus, also dass eigentlich die HTC Vive womöglich in der Realität sogar vor der Oculus jetzt
verfügbar. Die haben ja einen Vertriebsweg, nehme ich mal an.
Zu den Vertriebskanälen überhaupt. Wie wichtig ist denn eigentlich der deutsche oder europäische Markt jetzt für dieses ganze Geschäft mit diesen Brillen? Ist das typisch, ist das hauptsächlich USA oder wie schätzt du das ein? Ich meine, oder haben die da schon mal was zugesagt?
Also ich finde, man kann das ganz gut daran ablesen, welche Redaktionen Testgeräte bekommen. Mhm. Und in Deutschland waren das zwei Redaktionen, kann man ja auch sagen. Die zweiten waren die netten Kollegen von Golem und wir halt. Und in den USA, da haben sie es wirklich, keine Ahnung, Wall Street Journal, New York Times, Forbes, also auch die ganzen Mainstream-Medien. Okay. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel Spiegel Online hatte auch nachgefragt und die haben halt keine gekriegt. Mhm. Ich weiß aber auch von anderen Ländern, dass da kein einziges Medium Sachen bekommen hat. Und ich finde, da kann man immer ein bisschen dran ablesen, wieso die
Prioritäten liegen. Also der US-Markt ist aus deiner Sicht schon der relevanteste Markt für die?
Bei HTC, also Oculus sowieso, weil es ist eine amerikanische Firma. Bei HTC ist ja, das ist eine, ich glaube, taiwanische Firma. Ne?
Ja, HTC gehört auch ja wie VIA Technologies.
Genau.
Das ist ja eigentlich ein Konzern.
Das ist also eine taiwanisch-amerikanische Gemeinschaftsproduktion. Da ist, denke ich mal, ein bisschen internationaler. Die haben, wie du schon gesagt hast, die haben natürlich schon ein Vertriebsnetz in Deutschland. Oculus sagt, dass sie die Oculus-Brillen in Europa auch aus Europa verschicken. Das hat auch was mit Zöllen zu tun natürlich. Das ist alles ganz schlecht einzuschätzen. Auf jeden Fall ist die Stimmung schlecht.
Eigentlich
bei den
sagt
Leuten.
Man doch, dass der, also man liest immer wieder, dass der PC-Markt für PC-Spiele in Deutschland relativ wichtig ist und auch die Hardware, also sehr viel Hardware gekauft wird. Also ich würde eigentlich davon ausgehen, dass Deutschland ein typischer Markt für sowas wäre. Weil du brauchst ja einen Gaming-Rechner.
Das ist ja klar. Bevor wir jetzt noch weiter unsere BWL-Fähigkeiten rausholen.
Ich hab da noch eine Frage.
Ich würde jetzt hier einfach mal aufrufen, da wir es wahrscheinlich nicht rausfinden, wie gut alle beliefert werden. Falls ihr schon eine von den Brillen habt, dann könnt ihr ja uns einfach mal auf welchem Kanal auch immer, Twitter, YouTube oder was auch immer.
Ja, das ist interessant, das stimmt.
Mal kurz posten, ob ihr es schon bekommen habt oder ob ihr stinkt sauer seid, weil das Wochenende versaut ist und das Ding immer noch nicht angekommen ist.
Kino
und
vielleicht wird ja schönes Wetter.
Genau,
ihr könnt mich auch direkt auf Facebook anchatten.
Ja, genau, oder das. Und ihr könnt ja auch mal falls ihr eine habt, die über die ersten Erfahrungen schreiben, ob euch schlecht geworden ist, ob ihr auf euren Hund getreten seid.
Genau.
Oder ob ihr jetzt für immer in der VR bleibt. Falls ihr noch mehr Details über die Themen heute wissen wollt, beide Titelthemen sind in der aktuellen CT. Von deinem Thema ist ganz viel online momentan.
Ja, ich habe aber auch noch was in der nächsten CT.
Genau, also, kommt auch noch. Aber wer sich da einlesen will, findet ganz viel auf heise.de. Und du hast auch noch einen schönen historischen Abriss übrigens geschrieben in dem Artikel hier. Das fand ich ganz interessant über den furchtbaren Virtual Boy von Nintendo. Mhm. Ganz schrecklich.
Und 6,5 Stunden VR, alle Spiele für Vive, könnt ihr euch auch
genau, gucken. Stimmt. Findet ihr auch noch auf heise.de. Willst du noch irgendwas fragen, Kino?
Ah, eigentlich gerne schon. Also, aber was ich wirklich noch sagen wollte, weil ich immer kritisiert werde, dass wir uns nicht um diese Oculus-Datenskandal kümmern. Also die AGBs von Oculus sind ein bisschen problematisch. Mhm. Aber da arbeite ich noch dran, weil wir bei Heise, ne, so wie du auch WhatsApp versuchst zu disassemblieren sozusagen, wollen wir das erstmal in der Tiefe herausfinden, was da nur eigentlich dran ist, anstatt immer diesen Durchlauferhitzer da.
Aber wir werden uns damit beschäftigen und aufklären. Ja, ein wunderbares Schlusswort, Kino.
Ja, genau.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
CD-Uplink. Ciao.